Riesenfreude bei Max Langenhahn. Der Rodler holt das erste deutsche Gold bei den Olympischen Winterspielen. Großes Drama dagegen um Ski-Superstar Lindsay Vonn, die schwer gestürzt ist. Zum Olympiasport dann später mehr und damit willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Ja, es ist wirklich zu gemütlich in Deutschland und ist die Leistung vieler zu gering, ihre Ansprüche dagegen zu hoch. Diesen Eindruck des kollektiven Sich-Gehen-Lassens könnte man zumindest bekommen, wenn man die Vorschläge und Forderungen aus Politik und Wirtschaft gerade hört, wie etwa länger und flexibler arbeiten, weniger Teilzeit oder den Zahnarzt selbst bezahlen. Die SPD reagiert darauf nun so, als wolle sie, anders als ihr Koalitionspartner, die Union, den Sozialstaat retten. Und man spürt, es herrscht schon wieder Wahlkampf in Deutschland. In wenigen Wochen wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Gabor Hallas berichtet.
Dann, let's go. Ich sehe hier eine Laterne, die sieht gut aus. Die machen wir jetzt.
Ludwigshafen ist seine Stadt. Raymond Höppner ist hier geboren und aufgewachsen. Er weiß, was die Menschen bewegt und besorgt.
Hallo, grüße Sie.
Jetzt muss er als CDU-Kandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz aber auch über eine Debatte reden, die er gar nicht angestoßen hat.
Ich habe einen Sohn, der ein Pflegefall ist. Ich pflege meine Mutter und bin auch in der Teilzeit mit 75%. Und das ist nichts, was ich mir als Lifestyle jetzt ausgesucht habe.
Sie ist zwar gar nicht gemeint, aber die Botschaft ist im Raum und der Ton gesetzt. Ein Problem für die Wahlkämpfer der CDU.
Zumal ich auch denke, dass wir ganz andere Probleme haben, um uns jetzt über irgendwelche Teilzeitdebatten und Zahnbehandlungen die Köpfe einzuschlagen.
Es geht um Gerechtigkeit, auch um die Frage, was müssen die tun, die Leistungen vom Staat bekommen, also Bürgergeld oder Grundsicherung. Eine Gegenleistung, zum Beispiel Wege von Eis und Schnee befreien. Das fordert Sven Schulze, der neue Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Es geht nicht um die alleinerziehende 35-jährige Mutter von zwei Kindern, die arbeiten geht, wo es aber darum geht, dass die Kinder mit zur Klassenfahrt fahren können und der Staat das dann bezahlt, sondern es geht um den 22-jährigen jungen Mann, der morgens lieber im Bett liegen bleibt und sagt, der Staat zahlt mir doch genug zum Leben, warum soll ich arbeiten gehen?
Die SPD will lieber über die Fleißigen reden. Denen zu sagen, ihr arbeitet zu wenig, sei der völlig falsche Weg, so Parteichef Klingbeil im Bericht aus Berlin. Er will grundsätzliche Debatten bei Gesundheit und Pflege zum Beispiel. Ein konkreter Vorschlag, eine Gesundheitsabgabe auf alle Einkünfte, also auch auf Mieteinnahmen oder Gewinne am Kapitalmarkt.
Ich finde die Debatte darüber, ob man nicht sagt, Kapitaleinkünfte müssen stärker herangezogen werden. Das ist doch eine berechtigte Diskussion, wenn man sagt, wir wollen unser Land modernisieren. Und wir sollten nicht zaghaft sein, wenn es jetzt um Reformdebatten geht.
Der CDU-Generalsekretär entgegnet, man könne über alles reden. Doch Carsten Linnemann ist skeptisch.
Wir sagen, legt doch Geld an fürs Alter, ob eine Mietswohnung oder eine andere Anlage. Und jetzt sagen wir am Ende, nee, wir nehmen euch die Planungssicherheit, ihr müsst jetzt noch mal einen Beitrag zahlen.
Einig sind sich Union und SPD aber, dass Sozialreformen schnell kommen müssen, egal ob Wahlkampf ist oder nicht.
In Portugal wurde heute gewählt, und zwar ein neuer Präsident. In der Stichwahl setzte sich der Sozialist António José Seguro durch. Er kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf gut 66%. Seine Anhänger feierten seinen Sieg mit Jubel. Der Herausforderer Rechtspopulist André Ventura lag bei 33%. Seguro hatte sich im Wahlkampf als Kandidat einer modernen und gemäßigten Linken präsentiert. Der Präsident hat überwiegend repräsentative Aufgaben, kann aber unter bestimmten Umständen das Parlament auflösen. Und auch in Thailand wurde heute gewählt, unter den Augen des dort mächtigen Militärs. Dabei stimmten die Menschen auch dafür, dass die geltende vom Militär erarbeitete Verfassung ersetzt werden soll. Nach ersten Zahlen wurde die konservative Bumjai Thai-Partei zwar stärkste Kraft, sie steht vor allem für die Positionen der Eliten, des Königshauses und des Militärs. Thailand steckt in einer politischen, aber inzwischen eben auch wirtschaftlichen Krise, wie Christiane Justus berichtet.
Auch sie hat heute gewählt, noch bevor sie ihren Stand geöffnet hat. Wenjaporn Wonimichai verkauft Pfannkuchen direkt neben dem Wahllokal. Ihr Geschäft in Bangkok läuft schlecht. Hohe Kosten, wenig Kundschaft. Die 24-Jährige will, dass sich etwas ändert in Thailand. Meine Zukunft hängt von der neuen Regierung ab. Nur wenn sie das Land gut regieren kann sich das Land entwickeln. Ich hoffe, dass sich die Lage endlich verbessert. Sie gehört zum jüngeren Teil der 53 Millionen Menschen, die heute ihre Stimme abgeben konnten. Thailands Wirtschaft stagniert, der Tourismus eingebrochen, die Politik turbulent. Aber die Zeichen stehen nicht auf Veränderung. Die meisten Stimmen hat er bekommen, der aktuelle Ministerpräsident Anutin von der Bumjai Thai-Partei. Von dem Grenzkonflikt mit dem Nachbarland Kambodscha und einer nationalistischen Stimmung konnte er offenbar profitieren. Und er hat den Rückhalt des thailändischen Königs und des Militärs. Das ist entscheidend in Thailand, wo das politische System nur halbdemokratisch ist. Jetzt muss er sich zur Regierungsbildung um einen Koalitionspartner bemühen. Der Kandidat der in den Vorwahlumfragen führenden Volkspartei räumte seine Niederlage ein, wird in die Opposition gehen. Der 38-jährige Nathapong hatte für Reformen geworben, antimilitärisch, gegen Korruption und monarchiekritisch. Dass sich aber an den etablierten Machtstrukturen, die die thailändische Politik bestimmen, trotzdem etwas ändern kann, dafür hat die Mehrheit heute auch gestimmt. In einem parallel zur Wahl laufenden Referendum, durch das eine neue Verfassung auf den Weg gebracht werden soll. Zurzeit gilt eine Verfassung, die das Militär geschrieben hat. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir keine Verfassung der Putschisten mehr wollen. Was wir brauchen, ist echte Demokratie. Das ist für die Zukunft des Landes und das thailändische Volk von Bedeutung. Auch Verkäuferin Benjaporn hat für das Verfassungsreferendum gestimmt. Ob sich für sie und für Thailand wirklich etwas ändert, ist unklar.
Ein gutes Wochenende war es für die deutschen Olympioniken. Da gab es heute nämlich reichlich Medaillen. Deshalb, bevor wir gleich zum Fußball kommen, heute erstmal zum Wintersport mit dir, Patrick.
Aus gutem Grund, Julia, denn es läuft richtig gut an fürs deutsche Team bei diesen Winterspielen. Gleich 3 Medaillen am 2. offiziellen Wettkampftag, das kann sich durchaus sehen lassen. Und die erste, die gewann Emma Eicher in einer wirklich wilden alpinen Abfahrt. Eicher landete nur hauchdünn hinter der US-Amerikanerin Breezy Johnson. Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz ihrer Landsfrau Lindsay Won. Die 41-Jährige brach sich das linke Bein und musste mit einem Helikopter abtransportiert werden. Für das absolute Highlight aber aus deutscher Sicht sorgte heute Rodler Max Langenhahn.
Er sorgt für den goldenen Abschluss des Tages. Rodler Max Langenhahn kürt sich im Eiskanal zum Olympiasieger. Nach 3 Fabelläufen geht er als Führender in den letzten Durchgang. Und auch da zeigt er einen perfekten Lauf, fährt trotz Nackenproblemen wieder Bestzeit. Und angelt sich damit zum ersten Mal in seiner Karriere olympisches Gold.
Am Ende ist es schon cool, das Ding ist krass schwer, hätte ich nie gedacht. Mit Nackenschmerzen ist es doppelt so schwer. Und ich bin halt einfach nur super happy.
Erster Gratulant im Ziel, Teamkollege und Mitfavorit Felix Loch. Der 3-malige Olympiasieger leistet sich in den Läufen einfach zu viele Fehler, wird am Ende nur 6.
Ja, aber es hat im Ganzen einfach irgendwie nicht sein sollen. Irgendwo hat es so ein bisschen geklemmt von Anfang bis Ende, jetzt an den 2 Tagen leider.
Deutschland, Rodelland. Max Langenhahn holt das insgesamt 38. deutsche Rodelgold bei Olympischen Spielen. Silber gewinnt Jonas Müller aus Österreich, Bronze Dominik Fischnaller aus Italien. Für den ersten deutschen Glücksmoment des Tages sorgt Emma Eicher. Sie gewinnt Silber in der Abfahrt. Am Ende fehlt nur ein Wimpernschlag von 400stel Sekunden zum Olympiasieg.
Ein bisschen unfassbar gerade. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis ich das realisiert habe, aber ich freue mich riesig.
Gold geht an die Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA. Bronze sichert sich Sofia Goggia aus Italien. Eine andere Amerikanerin wird dagegen zur tragischen Figur des Tages. US-Superstar Lindsay Vonn. Sie wollte es noch einmal allen zeigen. Mit einem Kreuzbandriss geht sie an den Start, trotz Kritik und Bedenken. Nach nur 12 Fahrsekunden stürzt die 41-Jährige schwer, muss abtransportiert werden. Sie hat sich ihr linkes Bein gebrochen und wurde operiert, wie das Krankenhaus mitgeteilt hat. Ihre 5. Olympischen Winterspiele enden für Lindsay Vonn in einem Drama.
Ja, gute Besserung auch von dieser Stelle. Zwei Medaillen schon fürs deutsche Team, aber noch nicht die letzte heute. Denn eine haben wir noch für die Biathlon-Mixed-Staffel. Justus Strelo, Philipp Navrat, Vanessa Vogt und Franziska Preuß sind verantwortlich für Deutschlands erste Olympiamedaille in diesem Wettbewerb überhaupt. Den gibt es allerdings auch erst seit 2014. Dabei hatte Schlussläuferin Franziska Preuß im letzten Schießen arge Probleme und musste sogar in die Strafrunde. Trotzdem reicht es am Ende zur umjubelten Bronzemedaille hinter Frankreich und Italien. So, und jetzt kommen wir zur Fußball-Bundesliga und zum Spitzenspiel des 21. Spieltags zwischen dem FC Bayern und Hoffenheim. Und die Partie hat sich das Prädikat auch wirklich verdient. Was auch an den Gästen lag, Hoffenheim hielt trotz früher Unterzahl lange gut mit, am Ende aber jubelt mal wieder die Bayern.
Ausnahmsweise ist es mal nicht Harry Kane, sondern der überragende Luis Diaz, der die Bayern zum Sieg trägt. Das allerdings mit einem umstrittenen Elfmeter und der roten Karte gegen Hoffenheims Akpoguma.
Ich finde es sehr schade, ja, dass heute hier 75.000 vielen Zuschauern zu Hause ein Topspiel genommen wurde, in dem der Schiedsrichter eigene Idee hatte.
Nach 20 Minuten verwandelt Harry Kane zur Münchner Führung und alles scheint klar. Doch ausgerechnet Manuel Neuer bringt Hoffenheim zurück ins Spiel. Kramaric nutzt den Bock und gleicht hochverdient aus.
War ein schweres Stück Arbeit. Ich glaube, das hat man ja gesehen. Man hat Diskussionen gehabt, wie man diskutieren konnte oder kann. Trotzdem glaube ich, dass wir in Summe 5-1 gewonnen haben, das auch verdient getan haben.
Gegen Ende der ersten Halbzeit kommen die Bayern ins Rollen. Beim zweiten Elfmeter an Diaz gibt es keine Diskussion. Harry Kane gnadenlos, präzise. Nach der Pause ist es schließlich Luis Diaz selbst, der aus dem Fußgelenk das 3:1 schüttelt. Die Bayern nach zuletzt zwei sieglosen Spielen mit zurückgewonnener Leichtigkeit. Der Bundestrainer sieht auch im zweiten Durchgang ein echtes Topspiel, in dem sich Oliver Baumann für die Weltmeisterschaft empfehlen darf. Nach einer Stunde ist Baumann dann aber zum vierten Mal machtlos. Ulisse serviert perfekt für den einlaufenden Diaz. Luis Diaz dann auch mit dem finalen 5:1. Die Bayern wie im Rausch. Den Kater hat Hoffenheim. Morgen soll über die Zukunft von Geschäftsführer Schicker entschieden werden.
Wir sind ganz eng zusammen mit Chris, mit Andi und stehen da komplett dahinter. Und man sieht ja, was die aufgebaut haben hier. Und ich hätte es gern gesehen mit 11 Mann.
Die Bayern stört all das wenig. Luis Diaz führt den Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur.
Von der Pleite Hoffenheims profitieren heute auch die Leipziger. Denn durch den Sieg in Köln rückt RB näher ran an den Tabellendritten. Und nach dem Man of the Match muss man erst gar nicht lange suchen. Es ist eindeutig Christoph Baumgartner. Der Leipziger war an allen entscheidenden Szenen beteiligt, vorne wie hinten.
Der Mann des Spiels jubelt ausgelassen. Leipzigs Christoph Baumgartner, Matchwinner in Köln.
Ich bin immer wieder ein gutes Gefühl, wenn es gegen Köln geht. Und ja, bin froh, weil ja, die letzte Phase für mich auch nicht ganz einfach war. Ein bisschen unglücklich, so im Abschluss immer mal wieder gewesen. Und tut schon immer wieder gut, auch Tore zu schießen.
6 Spiele hintereinander hatte Baumgartner nicht mehr getroffen. In Köln braucht er keine halbe Stunde. Leipzig in den blauen Trikots mit dem Freistoß von Raum und dem Kopf von Baumgartner 0:1. Gästetrainer Ole Werner aber sieht ein offenes Spiel. Nach der Pause drehen die Gastgeber auf. Said Elmala setzt sich gegen 2 Gegenspieler durch. Johannesson robust im Zweikampf und mit der Vorlage für Jan Thielmann. Ausgleich in der 51. Minute. Das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt leistungsgerecht. Nur 5 Minuten nach dem 1:1 wieder Leipzig. Schlager bedient Baumgartner. Die Sachsen wieder vorne. Baumgartners Abschluss. Sehenswert. Es ist sein 8. Saisontor. Danach wird es turbulent. Köln drängt auf das mögliche 2:2 und diese Szene hier wird zum Aufreger. Doppeltorschütze Christoph Baumgartner verhindert mit der Hand den erneuten Ausgleich. Einen Elfmeter für Köln gibt's aber nicht. Schiedsrichter Willenburg entscheidet per Videobeweis auf Abseits im Vorfeld. Eine Millimeterentscheidung.
Da jetzt dann die Linie zu ziehen und sagen, die Ferse ist im Abseits, finde ich schwierig. Gleiche Höhe gab es ja auch mal, gibt es ja anscheinend jetzt gar nicht mehr. Deswegen ja, ist es schwierig.
Schwierig, aber so entschieden. Köln verliert, Leipzig jubelt. Dank Christoph Baumgartner.
Ja, und dann schauen wir mal auf die Tabelle. Der FC Bayern an der Spitze, 6 Punkte vor Dortmund. Hoffenheim bleibt Dritter. Leipzig klettert auf Platz 4, gefolgt von Stuttgart und Leverkusen. Köln bleibt 10. in der Abstiegszone Bremen, St. Pauli und Schlusslicht Heidenheim.
Und jetzt geht's hier mit besonderen Klängen weiter, die in etwa so schräg sind wie die Masken der Musikerinnen und Musiker. Die Melodien, die sie ihren Blechblasinstrumenten entlocken, klingen wirklich alles andere als harmonisch. Das Ganze nennt sich Guggenmusik und hat seine Anfänge wohl schon im 16. Jahrhundert. In dieser Jahreszeit zog man mit Rasseln, Blecheimern oder Kuhglocken durch die Gegend, um die Geister des Winters zu vertreiben. Heute gehört die Guggenmusik ganz fest zur schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Jenny Rieger war in Schwäbisch Gmünd beim Festival der schrägen Töne.
Entspannen, genießen. Den Blick auf das pittoreske Städtchen Schwäbisch Gmünd zur Ruhe kommen? Nicht an diesem Wochenende. Nicht mit Ihnen, den Guggenmusikern.
Guggenmusik ist die Bedeutung der Fasnacht. Guggenmusik macht Spaß.
Die Kostüme, du hast ein tolles Instrument.
Einfach gemeinsam sein, das ist für uns Guggenmusik.
Gugger. So nannte man im späten 19. Jahrhundert einen unbegabten Blechbläser. Heute bringen die Zinke-Waggis die Guggenmusik unters Volk. Oder die Gruppe Überdruck. Ein musikalischer Aufschrei der alemannischen Fasnacht.
Ich muss keine Note spielen können, ich muss einen Rhythmus können.
Kein abgeschlossenes Musikstudium?
Nein, brauchen wir nicht. Das kann jeder machen.
Und so wird Schwäbisch Gmünd einmal im Jahr zum Hotspot der Guggenmusiker. Sogar aus Liechtenstein reisen sie an, um die Gassen der Altstadt zum Wanken zu bringen. Flankiert von tausenden Schaulustigen, die sich, gelinde gesagt, ein wenig gewöhnen müssen.
Krach oder Musik?
Musik, definitiv.
Aber manchmal kommt so ein bisschen Blut aus den Ohren.
Muss mehr Bier trinken, da wird's besser.
Mehr Gefühl als Kunst. Mehr Leidenschaft als Perfektion. Dadurch ist Guggenmusik eine Musik für alle. Bei den Los Cravallos musizieren auch Menschen mit Beeinträchtigung.
Wir tragen so ein bisschen die Uridee vielleicht der Guggenmusik in uns. Und das macht uns aus. Also so dieses Schräge, dieses einfach drauf los.
Einfach drauf los. 2 Tage und Nächte, bis die Hände schmerzen, die Lippen taub sind, bis die Kräfte schwinden und die Tuba auf dem Pflaster liegt. Dann war es ein gutes Wochenende für die Guggenmusik.
Und jetzt, Sven, einfach drauf los. Wir wollen natürlich noch wissen, was die neue Woche bringt. Wie wird das Wetter?
Es wird zunehmend nass, Julia. Das große Hoch zieht sich zurück. Und dafür kommen die Tiefdruckgebiete vom Atlantik in unsere Richtung. Und die werden sich Platz schaffen in den nächsten Tagen. Damit kommt feuchte und milde Luft zu uns. Und zuallererst möchte ich aber mal Kunstwerke angucken. Das ist ein Foto von Heinz D. Fleck heute. Viele haben es heute und in den letzten Tagen in der ersten Februarwoche ziemlich grau erlebt. Kann trotzdem, wie ich finde, toll aussehen, wenn man drüber ist über diesem Hochnebel, wie Daniel Hanselmann. Und zwar im Schwarzwald, dann kann man natürlich auch noch tolle Farben sehen und den Nebel dann unten liegen sehen. Und die Sonnenscheinausbeute war auch sehr unterschiedlich in der ersten Februarwoche. Soltau in Niedersachsen mit 1 Minute in einer Woche, nicht gerade übermäßig besonnt. Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, 51 Stunden und 51 Minuten Sonnenschein. Und wir gucken auf den Wetterablauf. Immer noch viele Wolken in der Nacht und auch morgen zunächst im Nordosten. Immer auch noch ein paar Schneeflocken dabei. So ganz langsam sehen Sie, wie das dann im Tagesverlauf, unten rechts ja immer die Uhrzeit zu sehen, wegdriftet. Sie sehen dann immer mal so aufgehellte Momente, wo die Wolken Lücken bekommen. Auch dann zum Abend hier aus Südwesten, bevor dann eben die neuen Tiefs kommen. Temperatur im Rheinland morgen früh 4 Grad, am Alpenrand minus 4, alle anderen dazwischen. Morgen Nachmittag am Rhein noch mal 10, aber auch in weiten Teilen des Südens 5 bis 7 Grad, nach Nordosten teils noch Dauerfrost. Und dann gucken wir noch schnell auf den Dienstag. Erste Tropfen kommen im Westen an und die erreichen auch die übrigen Landesteile ab Mittwoch. Also nass ist das Stichwort.
Ja, danke dir, Sven, aber auch für die aufgehellten Momente. Das waren sie schon wieder, unsere Tagesthemen. Am Sonntagabend hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente. Und ab morgen begrüßt sie hier dann wieder Ingo Zamperoni.
Tschüss und auf Wiedersehen.
Tja, und wir wünschen Ihnen einen schönen Start in die neue Woche. Tschüss.